Schönen guten Morgen am ersten Tag. Ich bin der Herold und kündige den Talk von Jens Kubizil an über eine Zensur findet nicht statt. Und dabei geht es um einen Überblick über die Zensurmaßnahmen, die derzeit in der Welt stattfinden. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Guten Morgen auch von meiner Seite und herzlichen Glückwunsch an alle, die es noch geschafft haben, reinzukommen und eine Karte zu kriegen. Wie schon gesagt, mein Vortrag wird sich ein bisschen über die Zensur drehen. Und witzigerweise ist bei den Ankündigungen zum Vortrag wird immer gesagt, dass der Vortrag heißt, eine Zensur findet nicht statt, aber er heißt, eine Zensur findet statt. Ich darf euch gleich mal auf diese Figur hier unten ein bisschen hinweisen. Schaut die euch mal an, die wird im Laufe des Vortrags nochmal auftauchen und macht euch ein paar Gedanken dazu. Ich werde, also wie schon gesagt, eine kleine Reise machen. Wir werden uns durch die Welt der Zensur machen und dann einen großen Halt natürlich in China machen und das Thema China ein bisschen ausdiskutieren, weil dort es wirklich die am weitesten ausgebautesten Maßnahmen gibt. Und das ist so ein bisschen die Tour, die ich vorhabe, also über Deutschland, in Europa, die afrikanische Nordseite, dann Richtung Saudi-Arabien und nach Asien hinter. Es ist natürlich so, dass das ist halt nur eine Auswahl, eine mehr oder weniger willkürliche Auswahl von meiner Seite. Und das heißt nicht, dass das, was hier was ich jetzt behandeln werde, alles ist, was es an Zensur gibt. Also gerade, ihr seht, dass die gesamte amerikanische Seite, also der gesamte amerikanische Kontinent ist hier weiß, also ich werde dazu gar nichts erzählen. Und man muss auch sagen, im Wesentlichen ist es dort erst im Kommen. Also da gibt es ein paar Länder, die Zensurmaßnahmen einführen, also außer Kuba. Kuba ist so auch eines der sogenannten Feinde des Internets. Also wenn ihr in Kuba euch einen Internetzugang besorgt, dann geht das in der Regel nur illegal. Und wenn ihr dabei erwischt wird, landet ihr 5 Jahre im Gefängnis. Und ansonsten gibt es natürlich Internetzugang in Internetcafés, Universitäten oder speziellen Computerclubs. Und da ist auch so, dass wenn ihr da das falsche Wort irgendwie in einem Blog schreibt oder irgendwie einen Kommentar schreibt, dann wird auch angeblich automatisch die Polizei benachrichtigt und das kostet dann 15 Jahre Gefängnis, nach dem, was man so offiziell ist. Und also ihr werdet auch sehen, also so die Leute, die es vielleicht ein bisschen letztes Jahr mit dem Thema Zensur beschäftigt haben, ich habe auch zum Beispiel hier Australien komplett rausgenommen. Also Australien ist auch relativ bekannt, die Zensurliste ist ja geleakt, also wie in Deutschland haben die auch also Zensurmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen gegen Kinderpornografie und da gibt es halt eine Sperrliste und dann hat man mal drüber geschaut und hat gesehen, dass also wirklich so Kinderpornografie und viel, viel schlimmere Verbrechen noch werden da blockiert. Also zum Beispiel Kinderzahnärzte oder sowas, also sowas will man halt wirklich nie im Web haben. Also wie gesagt, das ist halt so eine Auswahl, die ich getroffen habe und Startpunkt ist natürlich hier in Deutschland und ich denke, das sollte die eigentlich alle im letzten Jahr die Diskussion, also im letzten anderthalb Jahren kann man schon fast sagen, mitgekriegt haben um das Jobschild, also um das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz und ich will hier mich auch gar nicht großartig lange aufhalten, weil es wird heute Abend, wenn sich der Plan geändert hat, also mein letzter Stand war heute 18.30 Uhr, wird es einen Vortrag zum Zugangserschwerungsgesetz geben und es gibt auch noch andere Vorträge zu dem Thema. Also da würde ich euch einfach, wenn euch das interessiert, dann an die Vorträge weiterverweisen. Und so eine der letzten Nachrichten, die jetzt zu Weihnachten durchgetickert sind, war, dass sich angeblich die FDP dafür einsetzen will, das Ganze abzuschaffen. Also bisher haben sie es ja im Koalitionsvertrag erstmal um ein Jahr quasi verschoben und der letzte Stand ist, dass sie hier dieses Zugangserschwerungsgesetz angeblich abschaffen wollen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da in den anderen Vorträgen Details dazu kommen werden. Ein interessantes System aus meiner Sicht findet sich dann in Großbritannien. In Großbritannien gibt es schon seit 96 Bestrebungen gegen Kinderpornografie. Also wer sehen, Kinderpornografie ist so das Thema, was sich immer durchzieht, egal ob das wirklich am Ende dagegen geht oder nee, aber das ist immer so die Hauptbegründung. Also gibt es quasi schon seit 96 eine Organisation, die IWF, also Internet Watch Foundation heißt das. Und 96, da war so das Usenet noch ein großer Verbreitungsweg, also Wer das nicht kennt, vielleicht, man kann sagen, im Wesentlichen sowas wie die Foren heute, wobei mich die alten Usenet-Leute wahrscheinlich jetzt gleich steinigen werden, aber so als groben Vergleich. Und das war so gedacht, dass ein Nutzer kann, wenn er jetzt irgendwie was sucht, ein Bild oder irgendwas anderes, und findet da irgendwie ein kinderpornografisches Bild, da gab es eine Hotline, da kann er dann anrufen, und die IVF hat das dann an die Provider weitergemeldet, und die Provider haben das dann von ihren News-Servern halt gelöscht, das Bild, und damit sollte es dann quasi verschwunden sein. Und dann gab es halt natürlich so über den Laufe der Zeit so eine Transition weg vom Usenet hin zum Web, und es gab halt immer mehr Meldungen halt, dass Bilder sich halt im Internet finden. Und dann hat 2003 British Telecom ein System entwickelt, was sich CleanFeed nennt und was auch jetzt bei sehr vielen Providern in England noch im Einsatz ist. Und das ging dann 2004 live, und das System an sich ist nach wie vor geheim, also man weiß offiziell nicht, wie das funktioniert. Allerdings gab es auch gleich 2004, als es live gegangen ist, das System, ein Leak. Also da gab es halt ein paar Dokumente, die da rausgekommen sind. Und im Wesentlichen glaubt man, dass man das System so ein bisschen verstanden hat. Es gibt noch so ein paar Schwachpunkte, wo es unklar ist. Aber im Wesentlichen glaubt man es verstanden zu haben. Und ich versuche das mal kurz zu erklären, wie das funktioniert. Also in Deutschland, in der deutschen Diskussion war immer so die Sache, dass man sagt, man macht sogenannte DNS-Sperren. Das heißt, der Provider sagt, wenn ihr euch einwählt ins Internet, kriegt ihr einen DNS-Server des Providers in der Regel zugewiesen, also so eine Art Telefonbuch, und unerwünschte Seiten werden dann halt auf so eine Stoppseite umgeleitet. Das ist sozusagen das, was in Deutschland diskutiert wurde und was auch in anderen europäischen Ländern eingesetzt wird. Das CleanFeed-System funktioniert ein bisschen anders, ist zweistufig, und zwar ist es dann so, dass ihr, wenn ihr jetzt eine Website abruft und die steht auf so einer Sperrliste, oder sagen wir, wenn sie nicht auf einer Sperrliste steht, dann ist alles wie normal, wie normales Webbrowsen. Wenn sie auf dieser Sperrliste steht, dann werdet ihr umgeleitet an einen Webcache, an einen Proxy von British Telecom oder von dem Provider, der das System betreibt. Und dort wird dann verglichen, also da wird dann nochmal URL-mäßig verglichen, ob die URL wirklich auf der Sperrliste steht. Also am Anfang findet nur ein DNS-Vergleich statt. Und ihr wisst ja vielleicht, also ihr könnt halt beliebig viele Domains unter einer IP-Adresse betreiben, und das ist halt sozusagen, es sperrt ja eventuell zu viel. Also im Deutschen sagt man, da hat man den Begriff Overblocking beziehungsweise im Englischen gefunden. Um dieses Overblocking ein bisschen auszuschalten, haben die halt dann hier gesagt, wir haben ein zweites System dahinter, also ein Webproxy, der guckt nochmal genau, ob die URL auch wirklich die ist, also die URL, die der Nutzer abgerufen hat, die ist, die auf der Liste steht. Und das Ganze wird also auch nicht in Klartext gemacht, sondern die ganzen Werte werden gehasht und es werden Hashwerte verglichen. Und wenn dann diese Seite auf der Sperrliste steht, auf der endgültigen, kriegt dann 404 zurückgeliefert, also eine Fehlerseite. Seite nicht gefunden, und wenn die aber diese URL nicht auf der Sperrliste zu finden ist, wird die Seite dann abgerufen und an den Nutzer ausgeliefert. So ist ungefähr das System aufgebaut. Für den Provider an sich hat das einen Vorteil, das ist relativ günstig einzurichten und zu betreiben. Das heißt, am Anfang fängt ihr die DNS-Requests ab und erst ein ganz geringer Teil des Traffics geht dann an den Webproxy. Und dann kann man auch eine vergleichsweise schmale Maschine hinstellen und das System dann betreiben. Auf den ersten Blick ist das System relativ präzise, aber es gibt natürlich ein paar Schwachstellen. Und zwar Schwachstelle Nummer eins ist, dass ich, also wenn ich ein Content-Provider bin, also wenn ich irgendwie der Meinung bin, ich müsste jetzt gefährliche Bilder, was auch immer das sein, ausliefern, kann ich einfach versuchen herauszufinden, was die IVF für IP-Adressen hat, mache einfach dann eine Trennung. Wenn die IVF-Leute auf meine Seiten zugreifen, dann schicke ich ihnen ein paar nette Kästchenbilder und alle anderen Nutzer kriegen den Content, den sie wollen. Also gibt dann verschiedene Methoden, die man halt hier anwenden kann. Und es ist halt so, dass wenn eine URL gemeldet wird, wenn da gesagt wird, hier auf der Seite example.com/kinderporno liegt ein schlimmes Bild, dann gucken die IVF-Leute zunächst mal dahin. Das heißt, man hat einen initialen Request, und dieser initiale Request, den kann man sich halt auch selber generieren, indem man halt selber eine spezielle URL meldet, guckt, wer greift drauf zu, und dann kann man da ungefähr rausfinden, was für eine IP-Adresse die IVF nutzt, beziehungsweise man kann in RIPE nachgucken, was für einen IP-Adressraum die nutzen und so weiter. Also da kann man sozusagen als Content-Provider schon mal sozusagen hier eine Strategie fahren, dass man weiterhin seinen bösen Content ausliefert, währenddessen die Regierungsseiten netten Content ausliefern. Und es ist wohl so nach den offiziellen Reports, dass nur, ich glaube, 36% der gemeldeten Seiten werden effektiv auch gesperrt. Und es gibt da Vermutung, dass es auch diverse Provider in der, oder also Content-Provider in der Form machen. Und als Nutzer habe ich natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich kann so dieses Klassische machen. Ich nehme halt ein Webproxy, also sowas wie Tor oder einen anderen offenen Proxy. Oder wenn das nicht funktioniert, kann ich auch die URLs verschleiern. Also ich hatte ja gesagt, das wären Hash-Werte verglichen. Und im einfachsten Fall, also wenn das System sozusagen dumm wäre, kann ich einfach beliebig Groß- und Kleinschreibung im Domainnamen nehmen. Also großes W, kleines W, großes W, Punkt, example.org. Und dann, das hat natürlich einen anderen Hash-Wert wie klein W, klein W, klein W, Punkt, example.org. Ich meine, sowas könnte man noch normalisieren, das würde noch softwaremäßig gut gehen. Das Problem wird aber dann, wenn ich anfange, auch die IP-Adressen quasi zu verschleiern. Das heißt, wenn ich, also ich kann zum einen ja die normale IP-Adresse, also 1.2.3.4 meinetwegen nutzen. Ich könnte aber auch in meinem Browser sagen, ich nehme 0.01.02.03.04 oder 00001 oder ich wandle das in eine dezimale Adresse um und schreibe eine dezimale Adresse hin. Also man kann halt beliebig viele Mittelchen finden, um hier an dem System sich dran vorbeizuhangeln. Also es funktioniert nicht ganz so gut. Und für die Leute, die ein bisschen technisch Ahnung haben, die können dann halt auch ihre IP-Adresse selber manipulieren mit einem Source Routing. Das heißt, da gebe ich dem IP-Paket eine Information mit, wie dieses weitergeleitet werden soll. Und das leite ich dann sozusagen einfach an diesem British Telekom oder an diesem Cleanfield-System dran vorbei. Wobei, also in der Praxis muss man sagen, dass sehr viele Provider aus gutem Grund die Source Routing, also Pakete, die so Source Routing drin haben, einfach wegschmeißen. Weil in der Regel wird damit eher nur Unfug angestellt und also man macht es eher, um internes Netz mal zu testen und nicht irgendwie um Pakete hin und her zu schicken. Also ihr seht, also es gibt da hier verschiedene Schwachstellen, die das System halt hat. Ja, Frankreich ist auch so eine Sache, die groß in der Diskussion war. Dort wird das Ganze per Gesetz versucht, dann Riegel vorzuschieben. Also es gibt dieses Loi Hadopi. Also Hadopi ist ein Name für die Behörde, ist eine Kontrollbehörde. Und im Englischen habt ihr das vielleicht schon mal gehört, das nennt sich Three Strikes and Out. Im Deutschen mal frei übersetzt, drei Schuss und Schluss. Das ist also so, wenn ihr auf falsche Webseiten geht, also oder im Speziellen geht es auch hier um File-Sharing, also wenn ihr urheberrechtsgeschützte Dateien runterladen wollt und werdet dabei erwischt, dann werden halt drei Schuss abgefeuert und dann ist Schluss. Und der erste Schuss heißt, ihr kriegt eine Warnung per E-Mail, indem ihr an die Gesetzeslage erinnert werdet und dann könnt ihr halt weitermachen. Dann kriegt ihr ein Einschreiben, dass ihr was falsch gemacht habt und im dritten Schritt kommt der Mann mit der großen Schere vorbei und schneidet euch die Kabel durch. Also bildlich gesprochen, also euer Internetanschluss ist dann halt weg. Und zwar, es ist nicht lebenslang weg, sondern Diskussion geht von 3 Monaten bis zu einem Jahr. Natürlich guckt dann, also zumindest in der ersten Variante, guckt dann natürlich kein Richter drüber, sondern es kann halt eine beliebige Person machen. Also mittlerweile ist das Gesetz ein bisschen geändert und es gibt ein paar größere Hürden drin. Was sie auch versuchen zu machen, ist die Überwachung von E-Mails. Und interessanterweise ist bei der Anhörung zu diesem Hadopi-Gesetz hat der Kulturminister Frédéric Mitterrand gesagt, naja, es ging halt auch um File-Sharing und so weiter. Also er ist ja selbst Künstler und er hätte sich gefreut, wenn er zu seinen Künstlerzeiten massiv runtergeladen wäre. Also für ihn ist das also ein enormer Gewinn Popularität und er würde sich freuen, wenn er runtergeladen wäre und er ist halt quasi gegen das Gesetz und dann ist er auch gefragt worden, naja, und was würden Sie denn dagegen machen, was kann man dagegen das Gesetz tun? Und er meinte, er hat zu Hause 2 Internetanschlüsse und wenn einer weg ist, ist er halt weg. Und nebenbei bemerkt, ist es also eine gute Methode. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr Zensurmethoden umgehen wollt, fangt nicht irgendwo im Geheimen an zu werkeln, sondern fragt am besten einen kleinen Premierminister. Weil in der Türkei zum Beispiel, also Türkei sperrt auch über 6000 Webseiten, also YouTube ist da immer meistens ganz groß im Gespräch. Und der Premierminister der Türkei hat sich zum Beispiel auch vor die versammelte Pressemeute gezeigt und hat halt gesagt, guck mal, ich kann YouTube angucken und das kann man so und so umgehen und hat es also vor in der Pressekonferenz den allen gezeigt. Und also YouTube ist auch in der Türkei die drittmeist abgerufene Seite. Insofern sieht man auch, wie gut das dort funktioniert, diese Sperren. Jetzt springen wir ein bisschen übers Mittelmeer, kommen nach Tunesien. Tunesien ist so in Afrika ein Pionier, was das Internet betrifft. Also die haben eines der ersten Länder, die quasi Internet hatten. Die haben auch sehr viel Geld investiert haben in Computertechnik. Auch Herr Bill Gates hat sich da mal irgendwie sehr positiv geäußert. Und die haben 2000 angefangen zu zensieren, auch Leute ins Gefängnis zu werfen. Und was sie gerne machen, ist halt 404 Seiten zu fälschen. Also das heißt, ihr kommt, also zunächst wird eine Seite halt gesperrt und ihr kriegt eine 404 Seite. Und ihr kennt ja diese typische Seite, die der IIS vielleicht ausliefert. Das Internet Information Server hat so eine andere, also eine spezielle 404 Seite. Also und die haben quasi diese 404 Seite, unabhängig davon ausgeliefert, was für einen Server dahinter lief. Also ob das ein Apache war oder ein Light HTTP oder sonst was. Und das war halt ein bisschen merkwürdig. Hat die Leute halt ein bisschen gestört. Und es gibt so ein Sprichwort in Tunesien, dass das eine getarnte 404 ist. Und also sie sagen so, das ist eine getarnte 404 und der Fahrer heißt Amar. Und 404 ist so der Bezug auf den Peugeot und das Wort Amar bezieht sich auf die ATI, das ist die Regulierungsbehörde, und sozusagen dann weiß man, okay, hier ist man irgendwie blockiert worden. Was aber in Tunesien viel, viel schlimmer ist aus meiner Sicht, ist wirklich Manipulation von E-Mails. Das heißt, ihr schickt irgendwie an einen Freund eine E-Mail und schreibt drin, wir treffen uns morgen Mittag um 12 zum Essen oder so, und der kriegt halt eine Mail und so, da steht drin, morgen wird schönes Wetter. Und es wird also da richtig Content geändert in den E-Mails. Und das Schlimme ist eigentlich, dass völlig unklar ist, anhand welcher Kriterien das gemacht wird. Also die Annahme ist, dass die speziell die E-Mail-Adressen filtern und dort Sachen verändern in E-Mails. Aber es ist völlig intransparent und wirklich unklar, wie das gemacht wird. Ja, der nächste Stop ist hier in Bahrain. Also ich habe das hier so ein bisschen eingekreist, weil das halt wirklich eigentlich ein ganz kleines Land ist, was man kaum in der Vergrößerung zumindest auf der Karte sieht. Und dort ist es so wie in vielen arabischen Ländern, man spricht nicht vom Emir. Das ist sozusagen eine Grundregel, wenn man die berücksichtigt, kann man eigentlich relativ gut leben. Es hat aber trotzdem jemand geschafft, irgendwie beim Formel 1 Grand Prix den Sohn des Emirs dabei zu fotografieren, wie er mit dem Säbel eine Sektflasche köpft. Und der durfte dann 15 Tage in Untersuchungshaft gehen. Und auch 2009 gab es dann ein offizielles Dekret zum Säubern des Netzes von Elementen gegen seine Kultur. Und gegen seine Kultur sind in der Regel so antireligiöse Sachen beziehungsweise auch pornografische Inhalte. Ist viel in den saudi-arabischen Ländern, was dann blockiert wird. Und in Bahrain ist das Schöne, dass ihr auch, wenn ihr gerne kocht, könnt ihr zum Beispiel auch keine Kochblogs mehr lesen. Oder, was natürlich cool ist, auch Werbung wird blockiert. Also hat alles seine Vorteile. Und man muss sagen, in Bahrain ist es so, dass das eine sunnitische Regierung ist und die haben halt auch alle schiitischen Seiten gesperrt. Und grundsätzlich geht man hier davon aus, also gerade wegen den Kochblogs und Werbung und so weiter, dass einfach die Leute, die haben sich schon Filtersoftware gekauft, haben irgendwas zusammengeklickt und dann ist es halt irgendwie gegangen oder halt nie gegangen. Also hier sind sie halt irgendwie überfordert mit der Filtersoftware gewesen. Und so sieht das dann aus, wenn ihr in Bahrain seid und auf eine Stoppseite landet, so wird es, steht dann einfach da, die Seite ist blockiert und das Ganze in Englisch und Arabisch. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dieser Figur, die ich vorhin am Eingang schon vorgestellt hatte. Das ist also eine der Stoppseiten, die man sieht, wenn man in die Vereinigten Arabischen Emirate, also da die falsche Seite erblickt oder ansurft. Und also ich habe den Vortrag initial mit jemand anderes ausgearbeitet und es ist bis heute noch nicht klar, was diese Figur darstellen soll. Also ich meine, es ist sicherlich klar, dass dieser Schutz hier vorne so ein bisschen was zu sagen hat, aber was hat diese Figur da an der Hand? Ist das eine Kanne Kaffee oder eine Kanne Mate oder sowas? Und trinkt er gerade und warum macht er das? Also es ist sehr, sehr merkwürdig sozusagen. Ja, und in den Arabischen Emiraten ist es halt so, also es gibt dann verschiedene Provider. Es gibt also einen Provider, der heißt Etisalat und der andere heißt DU. Und die haben auch verschiedene Blogseiten. Und ich glaube, das ist von Etisalat in dem Fall eine Blogseite. Also die anderen sind weniger schön. Die ist halt wirklich mal ein herausragendes Modell. Und in Saudi-Arabien, wie auch in anderen arabischen Ländern, ist es so, dass die zum Beispiel die Top-Level-Domain IL, also Israel, komplett sperren, unabhängig vom Content. Und also da geht es einfach sozusagen um die politische Aussage, das wollen wir nicht. Also Israel ist quasi das Böse, das ist unser Feind. Und es gibt ein Land, was jetzt irgendwie vor ein paar Tagen erst gesagt hat, naja, wir heben das auf. Also die blockieren halt, wollen das diese Blockade nicht weglassen. Und was in den Seiten in hier ganz gut funktioniert ist, wenn er halt www.gov.il ansurft und ist blockiert, lasst er halt das www weg. Und schon klar geht die Seite halt wieder. Ja, und das war für mich auch schön. Also ich hatte dann einen kurzen Aufenthalt in Dubai am Flughafen und was mir auch aufgefallen ist, dass die diverse SSL-Seiten zwar nicht sperren, aber die SSL läuft relativ oft in Timeout. Und die äquivalente Seite als HTTP-Seite funktioniert ohne Probleme. Und interessanterweise, was hier auch so ist, also Pornoseiten konnte man problemlos aufrufen. Also zumindest also die kleine Auswahl, die ich mal ausprobiert habe dort am Flughafen. Also nur zu Forschungszwecken natürlich. das Ziel meiner Reise damals war Jemen. Also ich sollte dort ein Seminar halten für Journalisten, eben zur Zensurumgehung. Das ist die Seite, also ist auch wieder eine Stoppseite. Und in dem Fall ist es die Seite, wenn ihr das Tor-Projekt aufruft, die ist also manuell eingepflegt worden. Also und Jemen, die haben halt auch zwei Provider, wobei Jemen nicht der quasi große Provider ist. Und die blockieren halt auch mit einer US-Software und pflegen momentan sehr viel auch manuell ein. Weil es ist auch so, vor 3 Monaten ungefähr ist jemandem aufgefallen, dass bei der Firma steht in den, ich sage jetzt mal AGB, also deutsche Äquivalent zu AGBs, dass sie nicht ihre Software nicht an Regime ausliefern, die das zu Zensurzwecken missbrauchen. Und jedem macht das halt in hohem Ausmaße. Und daraufhin haben sie halt dann zumindest per Pressemeldung gesagt, Jemen ist ab sofort von den Updates der Software ausgeschlossen. Aber die Software nutzen die natürlich immer noch und pflegen halt einfach manuell die Seiten jetzt weiter. Also funktioniert da auch was, aber es lässt sich auch relativ trivial umgehen. Also zum Beispiel in der Regel funktioniert SSL anstatt HTTP hier in dem Fall. Also wenn eine Seite eine SSL-Seite mit hat, dann könnte halt die SSL-Seite ansurfen, währenddessen die HTTP-Seite gesperrt wäre zum Beispiel. Natürlich die ganzen Umgehungs-, also so Webproxys, Tor und I2P und was es so gibt, funktioniert auch. Was hier auch interessant ist, wo vielleicht der eine oder andere schon drüber gestoßen ist, hier unten steht, Alert, be aware of AIDS. For more information, call 175. Also das ist auch wiederum, konnte mir niemand sagen von den Leuten, warum das da steht. Das ist halt einfach eine Information. Ich weiß nicht, was man da damit auch verbinden will. Und was ich für mich interessant fand, also diese Woche Seminar, die ich da gegeben habe, die ist offiziell auch von der Regierung bezahlt worden und die Regierung wusste, dass es da um Zensurumgehung geht und die haben sogar gesagt, na, wir würden aber gerne jemanden von unseren Leuten mit dazu schicken und haben die gesagt, nee, ihr zensiert uns, ihr bleibt mal schön draußen und das ist aber also völlig krass und da ist es halt auch so die Regel, wenn man von dem Präsidenten berichtet, landet man mehr oder weniger nächsten Tag im Knast, beziehungsweise der eine Journalist, den ich da getroffen habe, dem wurden alle Hände gebrochen, die Brust sah dann, also sein gesamter Brustkorb war mehr oder weniger sah blau aus und wurde irgendwo in der Wüste rausgeworfen. Und derselbe Mann saß irgendwie, also dann auf dem Podium, in einer Podiumsdiskussion und hat dann wirklich übelst abgelehnt über die Regierung, also über das Parlament, wie schlimm das ist und dass da nur Idioten sitzen. Und das kann man aber sagen, das ist völlig legitim. Also man muss sozusagen, was schon sagte, wenn man sozusagen diese Selbstzensur berücksichtigt, kann man da leben und auch mehr oder weniger quasi demokratisch über dieses Parlament herziehen, aber man darf nur halt nichts Falsches sagen. Und das ist viel in diesen arabischen Ländern so der Fall. Ja, vom Iran denke ich, war ja auch so eine Sache, die viel durch die Presse gegangen ist im letzten Jahr. Die Iran blockiert natürlich auch relativ stark. Es gab in der Anfangszeit mal so Lizenzen zu blocken, das heißt, ihr müsstet zu einer staatlichen Behörde gehen und euch dort eine Lizenz holen. Mittlerweile wird halt relativ stark blockiert. Man geht davon aus, dass die 12 Millionen blockierte Seiten haben, die sie blockieren. Und darunter sind halt verschiedene Sachen, also hier Pornografie, Politik, Religion, Frauenrechte etc. Und was die zentral machen, was ein großes Thema auch ist, ist das sogenannte Deep Packet Inspection. Das heißt, hier gucken die Provider, auch in dem Fall im Iran zentral, in die ganzen IP-Pakete rein und gucken sich die Inhalte an und filtern anhand der Inhalte. Und zwar halt wirklich, wenn ihr die falschen Seiten aufruft und auch über eine Session hinweg das Ganze macht, dann sieht man halt die Session und dann wird das Ganze halt gekippt. Also meinetwegen Voice-over-IP könnte man dann halt runterdrehen oder man könnte halt gewisse Seiten dann oder gewisse Inhalte dann sperren. Also das sowas wird auch in Deutschland oder überhaupt in Europa gleich relativ stark diskutiert. Um sozusagen, also das spielt dann eher das Thema Netzneutralität eine Rolle und da gibt es heute Abend oder heute Nachmittag auch einen Vortrag, vielleicht wird dann auch ein bisschen näher auf das Thema eingegangen. Hattest du eine Frage?
Was auch rausgeschnitten wird bei der Deep Packet Inspection ist die Sequenz Start-TLS.
Genau.
Wir haben direkten Kontakt und da kommt ums Verrecken nicht mehr aus OpenVPN drauf bei mir.
Ja. Also das kann halt auch sein, also wenn ihr eine TLS, also eine verschlüsselte Sitzung aufbauen wollt, dann ist es, gibt es einen Protokollbefehl, sagen wir mal, der heißt Start-TLS und der wird rausgeschnitten oder manchmal ausgeXt. Also ich habe es auch gesehen, dass dann eben drei große Xe standen und dann kann natürlich die verschlüsselte Sitzung nie begonnen werden und somit kann man auch immer in die Pakete reinschauen. Es gibt meines Wissens keine Breitbandanschlüsse in Iran und es ist dann auch rausgekommen, dass die Infrastruktur von Nokia Siemens Networks und Secure Computing geliefert wurde. Mittlerweile ist das halt auch diese Firma von McAfee gekauft worden und also in der Regel hört man, also wenn man dann die Firma fragt, oh, dann hört man, oh, wir wussten ja davon gar nichts und das sollte ja nur gegen Kinderpornografie und gegen ganz schlimme Verbrechen sein und das also entspricht völlig nicht unseren Belangen. Aber ob das wirklich so ist, das sei mal dahingestellt. Und es ist auch so, dass wenn man mit den Firmen redet, viele sagen auch, naja, wenn wir das nicht verkaufen würden, dann würde es in dem Land gar kein Internet geben, dann würde es gar kein Netz geben. Also wir befähigen sozusagen die Bevölkerung auch überhaupt Internet zu haben. Also man hört dann sehr, sagen wir mal, interessante Begründungen. Ja, also wie gesagt, China ist ein großes Thema. China, kann man sagen, ist der Weltmarktführer, was Zensurmaßnahmen betrifft. Und es ist halt offiziell so, dass in China wird nicht zensiert, sondern das Netz wird harmonisiert. Also man spricht offiziell von Harmonisierung. Und es ist auch so, dass die Nutzer auch sagen, ich wurde harmonisiert, wenn sie irgendwie auf so eine Sperrseite gelangen. Ja, und auch wer da jetzt zuletzt die Nachrichten verfolgt hat, ist also das, was ich jetzt so im Folgenden erzähle, wird zu großen Teilen in den nächsten 2-3 Jahren Makulatur werden, weil China plant ein sogenanntes Whitelisting. Das heißt, sie wollen ihr komplettes Land abschotten vom äußeren Internet sozusagen. Es gibt dann quasi ein China-Intranet und alles andere, also Sachen, die außerhalb von China stehen, sind per Default blockiert und man muss dann einen Antrag stellen, dass die entblockiert werden sozusagen, dass die freigeschalten werden. Das sind so die Pläne, die so bis 2011, 12 rausgekommen sind. Also deswegen, also einige der Sachen, die ich jetzt erkläre, die werden wahrscheinlich dann bald hinfällig werden. Man vermutet auch, dass das Know-how von China nach Kuba, Simbabwe, Weißrussland exportiert wird, aber es ist halt unklar. Und natürlich wird das auch hier zum Schutz für die Binnenwirtschaft eingesetzt, weil wenn ich halt bei Amazon nicht bestellen kann, dann muss ich es halt bei chinabooks.cn bestellen oder wie auch immer die da heißen. Also wird halt verschiedene Art und Weise zensiert. Ja, was wird eigentlich zensiert? Also das ist natürlich, also China setzt sehr auf dezentrale Zensur. Das heißt, da blockiert der einzelne Provider in der Regel schon recht häufig. Und das ist aber so das, was in der Regel immer mit dabei ist. Also kriminelle Aktivitäten, Obszönitäten, Pornografie, Religion, alles was natürlich Dalai Lama und Falun Gong damit zusammenhängt, die ganzen Unabhängigkeitsbewegungen, Rede-, Meinungs-, Pressefreiheit und auch das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989. Und das sieht man auch hier anhand, also es gibt so eine geleakte Liste von ungefähr 1400 Begriffen, die gefiltert werden. Und das seht ihr hier zum Beispiel, die Zahl 89 ist dabei oder halt Falun Gong oder Tauben spielt auch an auf diesem Tiananmen-Platz, weil das auch das Symbol ist. Und ja, es sind noch ein paar andere Sachen. Also Voice of America, das ist klar. Und also könnt ihr hier ein paar Begriffe sehen. Und also je nachdem, bei welchem Provider ihr seid, kann es sein, dass ihr die Seite ganz normal lesen könnt. Also auch eine Seite, wo diese Worte drin sind, könnt ihr lesen. Aber dann sind einfach Platzhalter drin. Da ist dann einfach Leerzeichen drin, anstatt dieses Wortes. Das wird dann einfach dann quasi im laufenden Betrieb ersetzt und vielleicht auch durch ein freundliches Wort ersetzt. Und ein Mittel, was die Chinesen dann machen, ist halt, sie schreiben nicht mehr das Wort, in dem Fall Jiang Zemin, aus, sondern es wird dann halt aufgeteilt und dann kommt man auch wieder, kann man sich an dieser Filterliste vorbeischlängeln. Also die gesamte Filterliste ist aber ellenlang, also wie gesagt, sind 1400 Begriffe. Und das ist so eine Auswahl von blockierten Seiten, die also in China gesperrt sind. Also auch mein Google zum Beispiel ist meines Wissens komplett in China gesperrt, außer google.cn. Und dann also weiß man vielleicht auch, dass google.cn, ich sag mal, von sich aus zensiert. Also wenn ihr da das klassische Beispiel ist, google.cn, suche nach Platz des himmlischen Friedens, da kriegt ihr irgendwie ein paar nette Kätzchenbilder und ein paar schöne bunte Blumen. Also und wenn ihr das halt hier in Deutschland macht, dann seht ihr halt ein paar ganz andere Bilder. Also dort wird sozusagen auch nochmal blockiert. Und was auch wichtig ist, das ist nicht statisch, das ist nicht fest, sondern es variiert immer nach politischen Anlässen, nach der Lage. Also wir hatten ja dieses Jahr den 60. Jahrestag und da war massiv viel gesperrt. Also die ganzen Zensurumgehungswerkzeuge waren gesperrt. Es waren eine Riesenanzahl von Webseiten gesperrt. Und also ganz, ganz viel. Und also zum 60. Jahrestag gab es natürlich auch eine Parade, in dem China ihre Führerschaft halt gezeigt hat. Und das Bild ist halt ein gefotoshopptes, also sollte halt irgendwie so einen Fortschritt in der IT-Technik zeigen. Und eigentlich war da oben, wo jetzt diese mehr oder weniger Stoppseite steht, war eigentlich irgendwie so ein normales Bild zu sehen. Und da hat man halt so drüber die Stoppseite gelegt, um auch ein bisschen das zum Ausdruck zu bringen. Ja, was in China relativ bekannt ist, ist diese Great Firewall of China, das Goldene Schild, Golden Shield Project. Und also das ist halt wirklich mit weitem Abstand das weltgrößte Zensuren- und Überwachungsprojekt. Die Chinesen haben da das in zwei Phasen entwickelt. Also ging los 2003, 98. Dann Livegang ist es 2003 und die Endphase der Entwicklung war 2008. Und nach den letzten Zahlen, die man so kennt, haben die 650 Millionen Euro in die Vorbereitung des Systems allein gesteckt. Also seht schon, ich meine gut, bezogen auf eine Milliarde Chinesen ist das vielleicht nicht so viel, aber es wird halt wirklich massiv Geld investiert und auch massiv Manpower. Also man geht davon aus, dass 30.000 Polizisten da dran mitarbeiten und das Ganze unterstützen. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Leuten, das werde ich dann später sagen, die halt auch da noch mit dran arbeiten. Und hier ist mal so eine kurze Auswahl an Sachen, die halt gemacht werden, also diese IP-Sperren, die ich vorhin schon gesagt habe, also mit erwähnt hatte, das heißt, ihr ruft eine Seite auf und die ist halt auf IP-Ebene gesperrt und dann wird es halt einfach gehen, dass man einen Proxy außerhalb Chinas nutzt und dann kann man weiterarbeiten, ja, DNS-Filter, auch URL-Filter, das, was man in dem Clean-Feed-System so ein bisschen gesehen hatten, kann man auf dem ähnlichen Weg umgehen, TCP-Paketfilter. Also die gucken halt die TCP-Pakete an und suchen dort nach Stichworten. Und was dann halt hilft, ist diese Maximum Transmission Unit zu reduzieren. Das heißt, die Pakete werden fragmentiert. Das heißt, da steht dann nicht mehr Platz des himmlischen Friedens in einem Paket drinnen, sondern im ersten Paket steht Platz des und im zweiten himmlischen Friedens drin. Und dann kommt man halt auch daran vorbei. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, das zu umgehen. Wir haben also auch, wenn man öfters versucht, sozusagen auf diese Seite, auf eine gesperrte Seite zu kommen, kriegt man ein Reset-Paket, das TCP-Verbindung wird zurückgesetzt und was auf der Nutzerseite wieder hilft, ist das Paket einfach zu ignorieren und weiterzumachen. Und also insgesamt kann man es eben sagen, also eine Inhaltskontrolle systematisch findet halt nicht statt, weil bei, wie gesagt, der Anzahl von Leuten, die da ins Internet gehen, ist es einfach technisch zu aufwendig, nicht machbar. Ja, hier sind noch ein paar Sachen mit aufgeführt, die also Umgehungsmaßnahmen, die üblichen Tunnellösungen in VPN aufzubauen, Tor, oder eben andere Webproxies zu nutzen. Oder es gibt so Anti-Zensur-Tools wie FreeGate, Ultrasurf, es gibt Psiphone, was relativ gut ausgebaut ist, aber ich will zu den technischen Details hier gar nicht viel verlieren. Oder was auch funktioniert auf eher nicht technischer Ebene, ist der sogenannte Streisand-Effekt. Das wird man, also kennt man von verschiedenen Gelegenheiten her. Das heißt, wenn ein Dokument wird irgendwo publiziert und in der Regel liest aber niemand. Und was in Deutschland halt häufig vorkommt, irgendjemand klagt dagegen und auf einmal schreibt halt die Presse oder auch Blogs über das Dokument und es wird einfach breit getragen an jede Ecke, wo es halt nur geht. Und dann, sowas lässt sich dann auch schwer wieder rausfinden, weil dann jeder vielleicht drauf verlinkt oder eine lokale Kopie hat und dann hat man quasi auch mehr oder weniger verloren. Was relativ neu ist, ist das Jugendbegleitprojekt Grüner Damm. Also Green Dam. Und die Figur hier sieht vielleicht aus, als wäre die irgendwie aus 4chan rausgefallen. Es ist aber sozusagen das offizielle Green Dam Girl, was so diverse Anspielungen auch hat. Also ihr könnt es vielleicht sehen, an der Mütze hier oben ist so ein Flusskrebs. Und China hat so viel homophone Begriffe. Und Flusskrebs ist ein anderes Wort auch in China für Harmonisierung. Also, und auf der Armbinde hier, die rote Binde, die sie da trägt, da steht Disziplin drauf. Und es gibt auch also verschiedene andere Anspielungen, die im chinesischen Kulturkreis eben sehr stark belegt sind. Und bei dem Green Dam, also muss sagen, mittlerweile ist es auch, findet man es unter dem Namen Blue Shield, handelt es sich um eine vorinstallierte Filtersoftware auf dem Rechner. Also jeder Rechner sollte halt mit einer Filtersoftware kommen, die euch vor den Gefahren des Internets schützt. Oder, wie es die offizielle Lesart ist, man will eine grüne, gesunde und harmonische Online-Umwelt schaffen, die das Vergiften der Gedanken unserer Jugend durch schädliche Informationen im Internet verhindert. Der einzig legale sozusagen Zweck, der nach außen hin bekundet wird, ist halt, dass es ein Pornografiefilter ist. Allerdings ist diese Software auch erweiterbar in verschiedene Sachen, wie man halt das gerne möchte. Als es dann rausgekommen ist, war es so, dass über 70% der Internetnutzer dass die Software abgelehnt haben, aus naheliegenden Gründen. Und dann gab es halt von Seiten der Regierung die Anweisung an diverse Zeitungen, doch entweder gar nicht mehr über das Projekt zu berichten oder wenn dann nur noch in positiven Worten, und dann änderte sich auch auf einmal ein bisschen die Ablehnungsrate, und mittlerweile hat man das ein bisschen geändert. Also es ist aktuell nur noch Pflicht für Schulen, Internetcafés und andere öffentliche Computer, das zu installieren. Also nicht mehr auf jeden Rechner kommt das vorinstalliert. Und ja, was ist das eigentlich, was läuft dahinter? Es wird also automatisch eine Liste von zensierten Seiten runtergeladen. Die Schlüsselworte sind zu 85% politisch, 15% irgendwelche pornografischen Sachen. Software sammelt dann private Nutzerdaten und gibt die eventuell natürlich auch weiter. Und die Software hat auch einen Bildfilter. Das heißt, wenn ihr auf Webseiten geht und da ist irgendwie zu viel Haut zu sehen oder irgendwie ein Gesicht zu erkennen, dann wird automatisch die Webseite halt gesperrt. Und das passiert dann eben, dass zum Beispiel Bilder von Schweinen halt blockiert werden. Oder Leute, die sich die neuesten Garfield angucken wollen, der kriegt halt eine Stoppseite. Oder was halt auch vorgekommen ist, dass selbst wenn man Politikerseiten angucken will, Gesichtserkennung blockiert. Also kann vielleicht auch manchmal helfen. Die Filterung der Suchbegriffe ist konfigurierbar und man kann auch Seiten wieder rausnehmen aus der Seite, aus dieser Software. Und was natürlich schön ist für den Nutzer, die Ideeinstallation ist möglich. Und momentan ist es so, dass es nur für Microsoft Windows und auch nur für die x86-Plattform gibt. Also für alle anderen ist es derzeit nicht erhältlich. Und wie es halt, also ich sag mal, relativ häufig man das von China hört und kennt, ist es also keine Eigenentwicklung, sondern man hat sich bei anderen Firmen kreativ bedient, will ich mal sagen. Also es gibt eine Firma, die heißt Cybersitter. Die Cybersitter hat diese Software entwickelt und die China haben das einfach diese Software an ihre Verhältnisse angepasst, ohne großartig zu fragen. Also man hat dann eben rausgefunden, die Dateien sind dann irgendwann öffentlich geworden. Es gibt halt unter anderem eine Datei, die heißt csnews.dat, und das ist noch eine Originaldatei von der Firma Cybersitter. Also, und ich glaube auch, dass Cybersitter die verklagt hat und also und noch halbwegs Recht bekommen hat. Also ich glaube, die haben sich dann irgendwie auf eine Geldzahlung geeinigt. Und was das Hauptproblem dann ist, diese Software hat unwahrscheinlich viele Sicherheitslücken. Also eben unverschlüsselte Kommunikation vom Server kann man nur sagen, okay, ist vielleicht in Ordnung. Was halt für den Nutzer schön ist, es gibt eine Textdatei, also eine DLL-Datei, die auf dem im C Windows System 32 liegt. Da ist das der MD5-Hash vom Masterpasswort drin und ist beschreibbar, die Datei. Das heißt also, wenn ihr ein neues Passwort setzen wollt, kreiert ihr euch den MD5-Hash eures Passwortes und schreibt das da rein und dann habt ihr halt Admin-Zugang zu der Software. Natürlich diverse Buffer-Overflows, man konnte das in Remote-Exploits da ausnutzen und Sicherheitsexperten haben angeraten, aus Sicherheitsgründen die Software zu deinstallieren. Und mittlerweile hat auch ein Amerikaner eine Software entwickelt, die heißt Damburst und die kann ich halt auf dem Windows-Rechner nutzen, wo ich keine Admin-Rechte habe und kann damit dann diese Firewall oder diese Green Dam-Software deaktivieren und ausschalten. Also, ihr seht, es ist also eine sehr wichtige und nützliche Software. Ja, in China arbeitet halt aber auf verschiedenen Ebenen. Das war so mehr die softwaretechnische Ebene. Und was wir hier sehen, ist halt so die mentale Selbstkontrolle, die Selbstzensur. Also seit einiger Zeit gibt es die Internetpolizei. Also, ich habe mir sagen lassen, im Chinesischen heißt Polizei Jingjia. Und es gibt dann zwei Figuren hier. Die eine heißt Jingjing. Das ist der von euch aus gesehen Linke und das andere ist Jaja. Und die zwei Figuren tauchen auf Webseiten auf. Also auf so großen chinesischen Webseiten surft ihr und auf einmal kommt halt so diese Polizistin oder der Polizist und sagt halt hier, ihr sollt doch mal ein bisschen euch an die regierungskonformen Sachen erinnern und gibt euch ein paar Links, wo man sich auch informieren kann. Und das Ganze, also das erfolgt ohne irgendwelche Gründe, sondern es kommt in regelmäßigen Abständen und soll einfach wirklich den Nutzer daran erinnern, Big Brother is watching you, die Polizei ist immer mit dabei und sozusagen der Nutzer soll schon selbst sich ein bisschen kontrollieren und nicht das Falsche schreiben oder sagen. Wenn jemand dann nochmal das Falsche schreibt oder sagt, gibt es die 5-Cent-Gang oder halber Yuan-Gang und das sind Heerscharen von Leuten, die ein bisschen geschult worden sind in Sachen Internet, in Sachen Propaganda und die löschen sehr, sehr schnell, oder die, also zum einen machen es erstmal positive Beiträge, beziehungsweise lenken, wenn jetzt regierungskritische Beiträge berichtet werden, versuchen sie diese Diskussion in Blogs oder Foren abzulenken auf irgendwas Belangloses. Die öffnen aber selbst auch unwahrscheinlich viele Blogs und schreiben ganz viele Beiträge, wie toll die chinesische Regierung ist und wir müssen vorwärts in die Zukunft gehen und so weiter. Und also man interessanterweise erkennt man die Leute immer unter dem Namen, die heißen immer irgendwie Harmonisierung der Flusskrabbe oder irgendwas mit Harmonisierung, wo irgendwie völlig, für jeden eigentlich völlig klar ist, dass da was Merkwürdiges dahinter steht. Aber auf jeden Fall auch auf der Ebene wird halt gearbeitet. Ja, und hier sind noch ein paar andere Sachen, die in China natürlich gemacht wurden. Also diese Schlüsselwortfilter, das sagte ich schon bei Google. Es gibt natürlich auch den rechtlichen Druck auf die Provider, da Acht zu geben, dass keine falschen Inhalte passieren. Oder was auch war, es gab ich glaube, das war zum Jahrestag, diesem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens, da gab es offiziell einen Serverwartungstag, der Internetwartungstag war das. Da war halt das Internet abgeschalten. Es musste halt mal geputzt werden und ja, und das ist auch das Thema, was ich im Iran schon ansprach, die Packet Inspection gibt es weiterhin. Auch wenn ihr kritische Personen habt, wird der Internetzugang überwacht. Und was mir gerade bei Tor manchmal auffällt, dass dort es Man-in-the-Middle-Attacken gibt. Das heißt, wenn ihr eine verschlüsselte Verbindung habt, versucht sich jemand in die Mitte mit reinzuschalten und diese Verschlüsselung quasi mehr oder weniger aufzuheben, vereinfacht gesagt. Also das passiert immer auf Provider-Seite. Also in der Regel ist es der Provider des Tor-Server-Betreibers, der dann von sich aus sozusagen versucht, in diese SSL-Verbindung sich mit reinzuklinken. Und also das sieht man relativ häufig, also einige Male. Und natürlich, was wir auch jetzt zu Weihnachten gesehen haben, das ging auch groß durch die Presse, eben durch wirklich echte Repression. Also dieser Mensch, der jetzt vor kurzem zur größeren Haftstrafe verurteilt worden ist, Und es gibt da sehr viele andere Beispiele, die dann halt wirklich effektiv bedroht werden und gesagt haben, na dann, wenn du zu viel sagst, dann gehst du halt in den Knast. Also seht, dass diese Variation in China ist enorm breit und man versucht auf verschiedenen Ebenen hier was gegen die Zensur zu machen. Nächstes Thema ist Nordkorea, das vorletzte Land. Und das ist halt, wie ich schon sagte, schwarze Loch im Internet. Also das Gute an Nordkorea ist, es gibt keine Internetzensur, aber es gibt auch kein Internet. Also in Nordkorea ist es so, dass es gibt da ungefähr 30 bis 50 Seiten, die auch so wie das geplante Ziel von China ist, so ein Intranet sind, wo ihr irgendwie gewünschte Informationen abrufen könnt, aber als normaler, gewöhnlicher Bürger könnt ihr nie irgendwie auf yahoo.com oder auf irgendeine andere Seite gehen. Und auch wenn man bei Google eben mal nach Seiten sucht, die als Top-Level-Domain KP, also Nordkorea haben, findet ihr hier in dem Fall, ihr seht hier oben 6 Seiten. Und das war's. Und es ist halt aber wirklich so, dass nicht das Netz, sondern die Nutzer gefiltert werden. Das heißt, wenn ihr zur Parteielite gehört, dann gibt es Verbindungen. Natürlich auch so ausländische Botschaften, ausländische Firmen und Organisationen kriegen Internetzugang. Und der Internetzugang sieht dann so aus, dass es da von Nordkorea eine Satellitenverbindung hier nach Berlin gibt. Da gibt es KCCE, Korean Computing Center Europe heißt die Firma. Und die hat quasi sozusagen, bietet dann den Internetzugang den Leuten dann an. Und auch hier ist es so, wie es schon in Kuba sagt, ein privater Internetzugang ist illegal. Ja, ein weiteres Land ist Birma oder Myanmar, wie ihr es bezeichnen wollt. Und hier ist es halt eigentlich die schlimmste Internetzensur, sehr, sehr repressiv. Und die haben also auch eine technologisch fortschrittliche Lösung entwickelt. Also wenn ihr in ein Internetcafé geht, wird alle 5 Minuten ein Bildschirmfoto gemacht und irgendwo an den Server gesendet. Wo man sich auch fragt, also wer will das überwachen und was sind also enorme Datenmengen auch, die da zustande kommen. Also fragt man sich, wer da irgendwie, also es ist so eine Lösung, die ich mir irgendwie nach 2 Minuten Nachdenken vielleicht ausgedacht hätte und dann nach 3 Minuten wieder verworfen hätte. Aber gut, ist halt so. Und was sie halt wirklich gemacht haben, dass sie 2007 gab es dort starke Proteste und da ist einfach auch, da gab es halt auch quasi einen Internetwartungstag, also da ist das Internet komplett abgeschalten worden und gab halt keinerlei Kommunikation mehr nach außen. Und auch hier wird Zensur wieder lokal eingesetzt, um den Telekommunikationsmarkt im Land zu verteidigen, weil der halt auch profitabel für das Land ist. Ja, und also wie gesagt, es gibt noch zahlreiche weitere Länder, die zensieren, die auch unterschiedliche Mittel zensieren, aber in der Regel sind die Mittel relativ gleich. Also auch das, was in Europa so gibt, ist sehr ähnlich. Und man muss auch sagen, was meiner Meinung nach, werden die Zensoren unkreativer. Also vor ein paar Jahren war es noch so, dass ihr zum Beispiel in Kasachstan konnte man offiziell und erlaubt die Seite der Opposition ansurfen im Web. Und dann stand irgendwas drauf, ja, und die Regierung ist toll und wir lieben alle die Regierung und alles ist super. Und habt ihr aber vom Ausland die Seite angesurft, da stand halt was ganz anderes da. Da stand halt eine regierungskritische Nachrichten da. Und da ist also offiziell vom Land sozusagen die Webseite geändert worden. Also wenn ihr innerhalb des Landes die Seite angesurft habt, dann habt ihr eben ein paar tolle Nachrichten gekriegt und dachtet, was ist denn das für eine Opposition? Aber die wirkliche Seite sah halt komplett anders aus. Und auch in Kasachstan ist es momentan so, dass die Seite einfach nur noch blockiert ist. Vielleicht ein wichtiger Hinweis, also Europa ist ja klein und wenn ihr mal nach Norwegen geht, gibt es also auch so Sperrlisten und so weiter. Und wenn ihr dort diese Sperrlisten umgehen wollt, ist es ganz einfach. Ihr ruft beim Provider an und sagt, ich hätte gerne einen zensurfreien DNS-Server zugewiesen beim Login. Und dann sagt ihr, okay, mach mal. Und dann ist es passiert. Ja, ansonsten, also hier ist ja relativ viel technisches Publikum auch und also das Tor-Projekt arbeitet ja sehr stark auch an der Architektur für zur Zensurumgehung. Es gibt andere Projekte, die das da daran arbeiten. Also wer da ein bisschen technisches Interesse hat, kann sich da auch Gedanken machen, auch so für die Leute im Land. Also wie wissen die Leute zum Beispiel, dass sie überhaupt zensiert werden und wie können sie das umgehen? Das sind Sachen, die für die Leute sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ihr da gute Ideen habt, kommt zu mir oder schreibt andere Leute an. Also jede Idee wäre da gut, wenn ihr... Also um das Ganze, also um Zensur zu umgehen, um das weiterzuentwickeln und ja, also kommt, wie gesagt, schreibt eine Mail oder schreibt anderen Leuten eine Mail. Und zusammenfassend kann man sagen, zensiert wird halt in sehr, sehr großen Ländern. Es gibt eine enorme Bandbreite an Zensurmethoden und Interessen sind eben sehr oft politischer Natur, aber eben auch wirtschaftlicher Natur. Und irgendwo hat jemand mal gesagt, die Inkompetenz der Zensoren ist die Hoffnung der Internauten. Also und es ist wirklich so. Also die Inkompetenz ist halt immer noch das, was am meisten dann hilft. Ansonsten danke ich für das Zuhören und vielleicht hat der eine oder andere ja Fragen. Aber wenn ihr Fragen habt, sprecht die bitte in das Mikro, was hier steht, beziehungsweise was da drüben steht. Jan, du hast schon eine Anmerkung.
Wir haben vorhin die Seite, diese Blogseite vom Jemen gesehen. Darauf stand, wenn Sie irgendeine Seite haben, die geblockt werden soll, schreiben Sie mal bitte.
Ja.
Wie wird das dann auf deren Seite ausgefiltert? Wird es einfach automatisch umgesetzt, je nachdem, was für eine Masse da antrifft, oder wie wird das gemacht?
Also ich weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber also man schreibt quasi nur den Provider an und sagt, die Seite soll blockiert werden, es wird geprüft und dann wird es entweder rausgenommen aus der Software oder es bleibt halt drin. War das, was du meinst, oder?
Weil sonst hätte man schöne Dinge tun können, wie einfach mal sehr viel Regierungsseiten blockieren.
Ja, okay, aber
das funktioniert automatisch.
Es geht nicht automatisch. Da sitzen Menschen dahinter, die das prüfen und umsetzen. Also das wird nicht funktionieren. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Sieht nicht so aus. Dort gibt es noch was? Sonst, wenn du es laut sagst, dann kann ich es auch wiederholen. Oder es kommt auch jemand mit dem Mikro.
Ja, ich wollte nur kurz eine Anmerkung machen, und zwar dieses alle 5 Minuten Screenshot zu machen. Klar, das skaliert nicht und so weiter, aber das kann ja sogar ausgeschaltet sein, ist ja egal. Wenn ich in einem Internetcafé sitze und denke, dass alle 5 Minuten Screenshot gemacht wird, dann haben sie ja ihr Ziel erreicht.
Das ist wohl wahr, ja. Ansonsten, ja.
Ja, eine kurze Frage habe ich noch, und zwar hast du eben kurz angesprochen, Man-in-the-Middle-Attacken gegen Tor. Kannst du da was Genaues zu sagen?
Also, nicht gegen Tor, sondern, das wird aber auch funktionieren, wenn du lokal bei dem Provider bist. Das hat nichts mit Tor zu tun. Mir ist es nur aufgefallen, hier in Tor, und ich hatte zufälligerweise einen chinesischen Exit. Also, daher ist mir es nur aufgefallen. Und hat aber in dem Fall ja nichts mit Tor zu tun, sondern es war so, dass der Provider des Nutzers, der den Tor-Server aufgestellt hat, diese Man-in-the-Middle-Attacken gemacht hat. Es war jetzt nichts, was wirklich direkt mit Tor zu tun hätte.
Okay, das hat.
Eine Anmerkung noch: Fast deine ganze Technik ist aus China, auch wenn da IBM draufsteht. Gibt uns das nicht irgendwann mal zu denken, dass man auch die Überwachung ein bisschen Hardware näher gestalten könnte, ohne dass man dann noch überhaupt Möglichkeiten hätte, da auszuweichen?
Das sind so Zukunftsaussichten. Also, wie gesagt, möglich ist vieles und kann man sicherlich auch hier drüber nachdenken. Ja. Ansonsten, ach doch.
Auch nochmal eine Anmerkung, und zwar gab es mal ein sehr nettes Projekt, das hat Internetseiten, die in China gesperrt wurden, als Screenshots angefertigt und hat diese Screenshots dann ausgeliefert, und ich weiß nicht, ob das Projekt noch existiert und ob es so noch weiter funktioniert, aber das war auf jeden Fall eine wunderbare Sache, um halt diese Firewall zu umgehen.
Das, was du meinst, ist das, was hier ganz unten steht, das heißt Pikidae und Pikidae. Und die machen das in der Tat so. Also man könnte auf die Webseite gehen und dann gibt es so ein Eingabefeld, dann gibt ihr die URL ein, die ihr abrufen wollt, und die liefern dann halt ein Bild aus und verlinken, also was in der Originalwebseite verlinkt ist, ist auch auf dem Bild wieder auch richtig verlinkt. Allerdings muss man sagen, dass diese Pikidae-Seite und auch Seiten, die das die Software anbieten, auch gesperrt sind in China. Das heißt, ihr kommt schon initial gar nicht auf die Seite. Und auch in anderen Ländern. Also es betrifft nicht nur China, sondern also auch viele Zensoren wissen ja auch, was los ist und sperren natürlich gerade so Seiten mit Umgehungswerkzeugen und dann kommt er halt dort nicht weiter. Ja?
Eine Frage noch. Gegenstrategien, zum Beispiel Ad-Hoc-Netze oder so, gerade in großen Städten. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen?
Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was?
Gegenstrategie. Oh. Gegenstrategien, zum Beispiel Ad-Hoc-Netze in großen Städten oder Leute, die halt ihre Parallelstrukturen aufbauen. Hast du da vielleicht ein bisschen mehr Informationen dazu?
Letztlich brauchst du aber hier auch wieder einen Provider, der das Netz stellt. Du kannst zwar das Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen, aber du hast ja einen Uplink irgendwo hin und der Uplink sperrt dann die Seiten. Und da kannst du aus meiner Sicht das Problem jetzt nicht wirklich umgehen. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Kongress. Danke fürs Zuhören und schönen Tag noch.